Wie wir aus vergangenen Wochen wissen, schreibt Petrus die Gemeinde an, die verstreut ist, die gerade leidet und verschiedene Herausforderungen erlebt. Diese Gemeinde liebt Jesus, das sehen wir in Kapitel 1 und Vers 8. Sie lieben ihn, obgleich sie ihn nicht gesehen haben. Und diese Gemeinde aber ist gerade traurig, Vers 6, weil es sein muss sozusagen, dass sie traurig sind in mancherlei Anfechtungen. Und diese Anfechtungen sind real, das sind nicht Dinge, die man relativieren soll. Das sind reale Anfechtungen, reale Herausforderungen. Und in solche Zeiten braucht man Antworten. Braucht man eigentlich klare Worte, klare Hilfe und effektive Hilfe. Und das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist kurz gesagt, dass dieser Herr Jesus ist auferstanden, er ist unsere lebendige Hoffnung. Und das ist die Botschaft, die Gott von Anfang der Welt an verkündigt hat. Die Propheten haben von Jesus erzählt, obwohl sie alles nicht verstanden haben. Und die, die das Evangelium jetzt verkündigt haben, wodurch eigentlich dann die Geschwister zum Glauben gekommen sind, verkündigten das gleiche Evangelium. Und aus dieser lebendigen Hoffnung sind wir dazu aufgerufen, in Anfechtungen, in Zeiten des Leidens, dass wir unser Gedanken, dass, wie es hier steht, dass wir die, darum umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Das heißt, dass wir unsere Gesinnung, unsere Gedanken diszipliniert und in Unterort, mit dem Wort Gottes vereinbart oder in Harmonie mit dem Wort Gottes leben, unsere Gedanken richtig steuern, dass wir nüchtern sind, dass unsere Gefühle auch nach der Wahrheit, die Wahrheit nachfolgen und nicht umgekehrt, dass wir zulassen, dass die Gefühle uns führen und dass wir auf die Gnade, die uns zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi, unsere Hoffnung setzen, dass wir unseren Fokus auf Jesus haben. Und das tun wir, indem wir ein heiliges Leben führen, indem wir auch eben erkennen, dass wir einen heiligen Vater haben, wovor wir Ehrfurcht haben sollen und ständig an ihm denken sollen, nicht aus Zwang oder Angst, sondern aus Liebe und Dankbarkeit. Und dass wir das lebendige Wort, das er uns gegeben hat, auch schätzen und zulassen, dass dieses lebendige Wort uns verändert. Der Geist Gottes, unser Beistand, wirkt durch sein Wort in unserem Leben und ermöglicht uns, wie wir letzte Woche gesehen haben, dass wir durch diesen unverfälschten Milch des Wortes heranwachsen. Also nicht Babychristen bleiben, sondern erwachsene Christen werden. Und das nächste Teil, das wir jetzt gerade gelesen haben in Petrus' Brief, erzählt uns, dass Gott etwas baut, dass Gott etwas tut. Weil vielleicht in Anfechtungen und im Leid kommt auch diese Frage vor, Gott, was machst du da? Okay, ich habe verstanden, ich muss Hoffnung haben. Ich will auch Hoffnung haben. Okay, ich habe verstanden, Vater, dass ich in deinem Wort die Kraft finde, die ich brauche für jeden Tag. Und dass dein Wort lebt. Okay, und das tue ich auch. Aber Herr, was machst du eigentlich? Okay, soll ich nie verstehen, wozu das alles gut sein soll? Muss ich warten, bis ich eines Tages im Himmel bin, bevor ich diese Frage, wozu oder was machst du, verstehen kann? Die Antwort darauf ist nein, das müssen wir nicht warten. Vielleicht, was manche Details betrifft, müssten wir warten. Aber im Großen und Ganzen, Gott ist ein Vater, der uns liebt und daher sagt er uns, was er tut. Er baut etwas. Er formt etwas. Wir haben in Vers 2 von Kapitel 2 gesehen, dass Gott will, dass wir heranwachsen, dass wir reif werden. Ich möchte jetzt kurz ein Beispiel nehmen und ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich unterschiedlich sein, aber gab es einen Unterschied zwischen wie dein Schlafzimmer ausgeschaut hat, als du 12 oder 13 Jahre alt warst? Im Vergleich zu deinem Erwachsenenleben, jetzt bist du vielleicht 30, vielleicht 20, vielleicht so alt wie ich, 48 oder noch älter. als du reifer und als du erwachsener geworden bist, als du vielleicht auch disziplinierter geworden bist in deinem Handeln, hat es Auswirkungen gehabt, wie dein Schlafzimmer ausschaut, wie du mit deinem Besitz umgehst, oder kommt man bei dir im Zuhause hinein und da merkt man, zu Hause herrscht einfach Chaos. Gottes Plan ist, dass unser geistliches Haus nicht chaotisch ist. Und ich möchte auch heute sagen, Disziplin und ein gutes Zeugnis wird natürlich sich auch gewissermaßen auswirken an, wie unser Zuhause ausschaut. Ein sauberes Zuhause, ein reines, ein geordnetes Zuhause ist eine Priorität, die auch wir haben sollen. Aber das ist nicht im Mittelpunkt Gottes Plan. Was Gott tut, ist, er will uns verändern, dass unser innerliches Haus ein wunderbares Zeugnis seiner großen Gnade darstellt. Petrus verwendet hier ein Beispiel, das er nicht zum ersten Mal verwendet hat. Wie wir wissen, Petrus erlebte eine große Wandlung in seinem Leben. Bevor er Jesus kennengelernt hat, war er Fischer und lebte eigentlich als erfolgreicher Geschäftsmann, als Fischer in Galiläa. Dann hat Jesus ihn kennengelernt und Jesus hat ihn dazu berufen, ihm nachzufolgen und er folgte Jesus nach. Aber in dieser Zeit, wo er Jesus nachgefolgt ist, haben wir ständig erfahren und ständig gesehen, wie Petrus eben emotional, eben ohne nachzudenken, sehr spontan, immer wieder zwar ein gutes Herz hatte und, wie Jesus sagte, auch richtig geglaubt hat, aber falsche Richtungen gegangen ist. Zum Beispiel, als Jesus mitgeteilt hat, dass der Willen des Vaters war, dass er am Kreuz, dass er sterben soll und dass er dann 3 Tage danach auferstehen wird. Es war Petrus, der sagte, Jesus, komm, hey, das kann nicht stimmen, das ist falsch. Das soll dir nie passieren. Und Jesus musste dann Petrus sagen, hinter mir, Satan, du denkst nicht wie Gott, sondern wie Menschen. Und das ist nicht Gottes Plan. Sehr spontan, zuerst was tun und dann darüber nachdenken, das ist Petrus. Und wir sehen, wie er auch eben in dieser Zeit fest davon überzeugt war, dass es Gottes Plan war, ein irdisches Reich zu dieser Zeit mit Jesus aufzubauen. Es sind so viele Prophezeiungen im Alten Testament, die davon reden, dass es ein Reich geben wird, ein Königreich, wo der Messias auch regiert und die Welt unter seiner Herrschaft steht, dass sogar Heiden nach Jerusalem hinaufziehen, um Gott anzubeten. Verschiedene Prophezeiungen, die auch stimmen, die noch in Erfüllung gehen werden. Aber die haben gedacht, dass jetzt beim ersten Kommen Jesu alle diese Prophezeiungen in Erfüllung gehen sollen. Und damit hatten sie ein sehr irdisches Fokus. Und Petrus wurde natürlich total verzweifelt und entmutigt, als seine Erwartungen total ins Wasser gefallen sind. Und man könnte sagen, total in Flammen aufgegangen sind oder anders gesagt, gekreuzigt wurden. Seine Erwartungen sind nicht in Erfüllung gegangen. Und derjenige, den er dachte, eben der Messias wäre, der dieses Reich einführen wird, der wurde gekreuzigt. Und kurz davor, obwohl Petrus eigentlich bereit war, für Jesus zu kämpfen und hat das auch bewiesen, indem er sein Schwert gezogen hatte und angefangen hat zu kämpfen und Jesus ihm dann verboten hat, so weiter zu kämpfen, er war total verwirrt. Er hat es nicht begriffen. Er war entmutigt. Er war so derart entmutigt und verwirrt und enttäuscht, dass er Jesus 3-mal verleugnet hat. Dass er sogar 3-mal sagte, ich kenne diesen Mann gar nicht. So aus dieser Enttäuschung aber wurde alles neu. Und was war der Unterschied? Was hat es dazu gebracht, dass der Petrus dann diese starke Enttäuschung nicht mehr hat, sondern voller Enthusiasmus und Begeisterung Jesus verkündigt? Naja, die Auferstehung und Pfingsten. Weil so nach dieser Auferstehung und nachdem Pfingsten stattgefunden hat, hat Petrus verstanden, was Gott tut. Selbst Jesus hat davon gesprochen, das hat Petrus gehört. In Lukas 20, Vers 9 bis 19 hat auch Jesus die Juden gesagt, ich bin der Eckstein und ihr werdet mich verwerfen, sozusagen. Er gibt dieses Gleichnis. Jesus spricht im Gleichnis von den Weingärtnern, dass diese Pächter dann eben den Sohn des Besitzers umgebracht haben, weil die Pächter wollten das Land, dieses Weinberg für sich selbst haben. Und darauf folgend sagte Jesus eben, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesus hat diese Stelle aus dem Psalm 118 verwendet, um auf sich selbst hinzuweisen. Das hat Petrus verstanden, das hat Petrus gehört, aber hat es nicht verstanden. Aber dann nach Pfingsten, nachdem der Herr Petrus verwendet hat, um diesen Mann zu heilen, der von Geburt an lahm war, und das ganze Volk sich gefreut hat, dass hier ein Wunder passiert und niemand konnte das verstehen, da sagte Petrus vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 4, Vers 11 bis, oder 10 bis 12, durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Petrus hat gelernt, dass Gott zu dieser Zeitpunkt an was anderes baut als ein irdisches Königreich. Das erste Reich Gottes, das der Messias bringen soll, ist ein geistliches Reich. Ist das, was er in unserem Herzen tut. Er will König unseres Herzens sein. Er will uns bauen. Er will uns verändern. Jesus ist das Zentrum und auch er ist der kostbare Eckstein. Wenn wir durch Anfechtungen gehen, durch Leidenszeiten gehen, dürfen wir daran denken, Gott verwendet diese Dinge, um uns noch mehr zu verändern. Was zeigt uns noch klarer oder noch eindeutiger, was in unserem Herzen noch steckt als Anfechtungen, als Herausforderung? Was kommt als erstes aus dieser Teebeutel heraus, wenn heißes Wasser drauf gegossen wird? Was aus dem Teebeutel rauskommt, wie wir aus diesem altbekannten Beispiel wissen, was aus dem Teebeutel rauskommt unter heißem Wasser, ist das, was drinnen steckt. Steckt Freude, steckt Friede, steckt Vertrauen, steckt Liebe in unsere Teebeutel drinnen. Anfechtung und Herausforderung sind eine Möglichkeit, Veränderung zu erleben. Und Gott will nicht, dass wir Erleichterung haben, sondern er will, dass wir Veränderung erleben. Und wie wirst du jemals wissen, ob du verändert bist? Es sei denn, dass du erprobt wirst. Es sei denn, dass du und ich erleben etwas, das wir nicht gerade erwartet haben, wie der Petrus. Und der Petrus nach Pfingsten kann mit voller Überzeugung sagen, Jesus lebt und alles dreht sich um Jesus. Kennst du Jesus? Es gibt keinen anderen Namen. Es gibt keinen anderen Heil, denn es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Alles dreht sich um Jesus. Also in Zeiten der Verfolgung oder Enttäuschung oder sogar Verwirrung müssen wir wissen, worauf wir uns orientieren können. Wir müssen wissen, was ist unser Eckstein? Was ist unsere Orientierung? Orientierung ist nicht, dass wir alles kriegen, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern dass wir verbunden sind mit dem kostbaren Eckstein, Jesus Christus, der unser Wand gerade bauen lässt, unser Leben gerade bauen kann. Er ist, was am wichtigsten ist. So, wir wollen als erstes heute einfach diese Idee aus der Stelle sehen, dass Gott etwas tut. Gott baut etwas. Gehst du durch Herausforderungen, erlebst du mancherlei Anfechtungen, hast du irgendwelche Enttäuschungen, hast du irgendwelche, leidest du irgendwie in irgendeiner Art und Weise? Was tut Gott? Was will er? Als erstes, er will ein Haus bauen, aber ein geistliches Haus. Gott baut sein Haus mit lebendigen Steinen in Christus. Du bist das Haus Gottes. Und Jesus ist der Eckstein. Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein. Ein lebendiger Stein. Du sagst, hä? Was? Es ist ein Bild. Ein Stein ist, und ein Eckstein ist etwas Massives, etwas Großes, das sich nicht bewegt, das bestimmt eigentlich, wie die anderen Wände gebaut werden. Jesus ist ein lebendiger Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Gott hat Jesus auserwählt, um die Welt zu retten. Das ist etwas, das er vor Grundlegung der Welt getan hat, und das ist etwas, das wir auch heute verstehen können. Israel, Judentum, war ein Werkzeug, damit der Messias kommen konnte. Ja, Israel ist das auserwählte Volk, aber das auserwählte Volk, damit der Messias kommen konnte durch Israel. Es dreht sich nicht um Israel an sich, es dreht sich um Jesus. Das ist das Wunderbare. Da er auserwählt ist und kostbar ist vor Gott, Menschen haben ihn abgelehnt, Menschen haben ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Gott hat ihn lebendig gemacht. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Er hat unsere Schuld bezahlt. Und deswegen ist er auferstanden. Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Ein Verb, das heißt, Gott will etwas in deinem Leben tun. Er will dein Herz, dein Leben aufbauen. Genau das ist, was Vers 2 sagt. Durch das Wort, damit ihr durch sie heranwachst, verändert werden, stärker werdet. Ein schönes Haus, oder vielleicht dürften wir anders sagen, ein schönes Zimmer im Haus Gottes. Gott wirkt. Vers 5, so lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und du liest diese Stelle und du denkst sofort an einen Vergleich zu einem Tempel in Jerusalem und daran denken wir, was in Jerusalem stattgefunden hat. Was vor Jesus im Zentrum der Anbetung stand, zum Tempel hinzugehen, Gott zu opfern, also ihm zu opfern und Opfer zu bringen. Und dass der Tempel da so groß und so prächtig, selbst die Jünger waren davon beeindruckt. Und ich glaube, dass eine der Herausforderungen der damaligen Gläubigen war, dass die Feinden der Gemeinde, die Feinden der Christen, immer wieder gesagt haben, schau, ihr behauptet, dass Jesus alles verändert hat, aber schau, der Tempel ist immer noch da. Schau, die Opfer werden immer noch durchgeführt. Schau, es gibt immer noch einen hohen Priester in Jerusalem. Wie könnt ihr behaupten, dass Gott das gar nicht mehr will? Dass Gott das gar nicht mehr verwendet? Und vielleicht, nicht nur vielleicht, ganz sicher war das für manche Leute eine Verwirrung. Gott, was tust du? Warum gibt es das alles noch, obwohl Jesus gekommen ist? Wie wir wissen, 1. Petrusbrief wurde geschrieben ca. 60 bis 63 nach Christus. Niemand wusste zu dieser Zeit, was im Jahr 70 nach Christus passieren wird. Dass Israel, dass die Juden gegen Rom rebellieren würden und dass die Römer dann nach Israel einmarschieren würden und zum Schluss Jerusalem samt dem Tempel und alles, was dabei war, völlig vernichten würde, zerstören würde. Ab dieser Zeit gab es keinen Tempel mehr, gab es kein Opfer mehr, gab es kein Judentum in diesem Hinsicht praktizierte Judentum. Und das bis heute nicht. Und das ist eine sehr interessante Realität. Sie wussten es aber noch nicht, dass das passieren wird. Und das, da sie es nicht wussten, da es noch nicht passiert ist, haben sie vielleicht gedacht, was tut Gott? Die Antwort ist einfach, Gott hat einen geregelten Ablauf. Gott hat einen Plan. Alles wird sich zu seiner Zeit in Erfüllung gehen, wie er es auch gesagt hat. Und ja, Jesus hat geweint, als er gesehen hat, wie Jerusalem ihn abgelehnt hat und wusste, was auf Jerusalem zukommen würde. Der Punkt ist, diese irdische Stadt und der Tempel und dieser Priester und Opfer, das ist nicht mehr Gottes Wirken, auch wenn es noch stattfindet. Das ist nicht, was Gott tut. Was Gott tut, ist in unserem Herzen. Gott will, dass wir eine lebendige Steine sind, ein geistliches Haus, heiliges Priestertum, geistliche Opfer darbringen. Er will dein Herz verändern. Du bist sein Tempel jetzt, wenn du Jesus kennst. Du bist derjenige, der Opfer bringt durch deine Gott wohlgefälliges Leben, wie Römer 12, 1 und 2 sagt. Als wir zu Jesus nicht nach Jerusalem gekommen sind, haben wir wahres Leben bekommen. Es ist nicht die Stadt oder die Religion. Als wir zu Jesus gekommen sind, nicht zu Judentum, und wir dürfen das genauso sagen, nicht zu irgendeinem Kirchentum oder zu irgendeinem Landeskirche oder Staatskirche oder irgendwas. Nein, es ist Jesus, der uns verändert. Als wir zu Jesus gekommen sind, sind wir im Reich Gottes hineingekommen. Als wir zu Jesus gekommen sind, nicht indem wir irgendein Tempel auf Erden oder irgendein Dom auf Erden betreten haben, sondern Jesus selbst ist der, der uns zum Haus Gottes durch lebendige Steine sozusagen, uns zu lebendige Steine gemacht hat, die das Haus Gottes ausmachen. Die Gemeinde ist, wie Gott wirkt, und du bist ein lebendiger Stein in dieser Gebäude, wenn du Jesus kennst. Diese Worte in Vers 5 zeigen, wie Gott das alte System des Tempels und des Opfers mit dem neuen Bund ersetzt hat. Jetzt ist die Gemeinde das auserwählte Volk, wodurch Gott dieser Welt seine Gnade zeigen will. Wir sind lebendige Steine, wir sind das geistige Haus, wir sind das heilige Priestertum, die geistliche Opfer bringen und dass Gott wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Jesus ist das Zentrum von allem, was Gott in dieser Welt tut. Wer Jesus nicht kennt, und das dürfen wir nicht vergessen, du kannst so religiös sein wie möglich. Und du kannst den Namen Jesu kennen. Wer kennt diesen Namen nicht? Und für viele Leute wird sein Name als Fluchwort verwendet. Aber wer ihn nicht persönlich kennt, wer Jesus nicht persönlich kennt, der kennt Gott auch nicht persönlich. Wer Jesus nicht folgt, der folgt auch Gott nicht. Und wer Jesus nicht liebt, der liebt auch Gott nicht. Punkt. Es ist egal, was man dazu sagen will. Gott wirkt durch Jesus. Das ist die klare Botschaft. Da gibt es keinen Propheten nach Jesus, den wir folgen sollen. Es gibt niemand vor Jesus, der wichtiger wäre als Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes, Mensch geworden, der für uns am Kreuz gestorben ist, der in allem unsere Anbetung, unsere Liebe und unsere Treue verdient. Wir sollen Jesus annehmen. Die leidenden Geschwister haben sicherlich Anfechtungen erlebt. Und diese Menschen wollten eben diese sagen, Jesus ist nicht das Wichtigste, weil den Tempel gibt's noch und so weiter. Aber nein, die Bibel spricht klar und deutlich. So Petrus will als erstes diese klare Aussage machen. Gott baut seine Gemeinde. Wenn du die Frage stellst, was tut Gott? Er baut seine Gemeinde. Wie tut er das? Ein Mensch nach dem anderen. Und du bist einer davon. Gott spricht auch dich an. Gott lädt dich dazu ein und sagt, werde Teil meiner Gemeinde. Werde Teil meines geistlichen Hauses. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist Jesus Christus. Das Wort Gottes wird dich dazu führen, dass du erkennst, wer Jesus ist. Aber dann musst du im Glauben Jesus annehmen. Und das ist dann der zweite Punkt aus dieser Stelle, dass wir sehen, Ja, Gott baut sein Haus, aber Gott ruft alle Menschen durch sein Wort dazu auf, an Jesus zu glauben. So, du erlebst als Christ eben Anfechtung. Was will Gott durch dich tun? Er will, dass Menschen dein Leben anschauen, sehen, wie du in seiner Gnade durch diese Anfechtung, durch diese Schwierigkeiten gehst und merken, dass diese Kraft aus Jesus kommt, dass du ein Zeugnis bist seiner Gnade, damit sie auch an Jesus glauben. Aber wenn sie das nicht tun, wenn sie sich weigern zu glauben, sei nicht überrascht. Gott ruft seit Adam alle Menschen dazu auf, zu glauben. Aber es gibt Menschen, die, obwohl sie genug Information haben und genug Offenbarung Gottes haben, wie Römer Kapitel 1 uns sagt, trotzdem sich weigern zu glauben. Wir lesen Vers 6. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Das ist ein Zitat eben aus Jesaja 28 und Vers 16. Petrus zitiert den Prophet Jesaja und sagt, hey, Gott hat schon davon gesprochen, dass Jesus dieser Eckstein ist. Damals haben die Juden gedacht, dass Israel selbst dieser Eckstein wäre. Das Judentum dieser Eckstein wäre. Nein, der Messias, Jesus ist der Eckstein. Für Vers 7. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Da sie glauben, da sie die Offenbarung Gottes annehmen, haben sie erkannt, wie kostbar Jesus ist, der Eckstein. Für die aber, die sich weigern zu glauben, und das ist eine starke Aussage, sie weigern sich, das ist eine absichtliche Entscheidung, etwas nicht zu tun. Sie weigern sich zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Lass dich in keiner Weise entmutigen, wenn du merkst, die große Welt lehnt den Eckstein ab. Und lass nicht zu, dass der Feind dich irgendwie überzeugt, da Jesus heute von so vielen abgelehnt wird, ist er gar nicht der Eckstein. Er ist der Eckstein. Der Tag wird kommen, wo er das zweite Mal zurückkommt. Und die ganze Welt wird erkennen müssen, wer Jesus Christus ist. Und Philipper Kapitel 2 sagt, dass jede Zunge bekennen wird und jede Knie sich beugen wird vor ihm. Er ist der Eckstein. Und nur weil Menschen sich weigern zu glauben, heißt es nicht, dass er kein Eckstein wäre. Dass er nicht im Zentrum des Handeln Gottes ist in dieser Welt. Vers 8. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben. Merkt ihr, Petrus wiederholt diese Aussage zweimal. Es dreht sich hier um eine Verweigerung. Sie weigern sich zu glauben. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Wir sehen hier einfach, dass Gott uns dazu aufruft, durch sein Wort an Jesus zu glauben. Wir wollen hier auch kurz überlegen etwas. Warum ist er ein Anstoß? 1. Korinther, der Paulus, gibt uns Einblicke in diese Sache. 1. Korinther, Kapitel 1 und Vers 21 bis 24 wollen wir lesen. 1. Korinther 1, 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Was ist die Verkündigung? Das ist das Wort Gottes. Das ist, was wir heute tun. Wir lesen das Wort und da steht ein Fleisch und Blut Mensch vor dir und sagt, das, was in diesem Wort steht, tatsächlich stimmt, dass es Gottes Wort ist und ich verkündige die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und die Reaktion, die man darauf hat, ist, bin ich bereit, das zu glauben als das Wort Gottes? Das ist nicht die Meinung von Stern. Stern verkündigt, was in der Bibel steht. Die Bibel ist das Wort Gottes. Ich glaube das Wort Gottes. Oder weigere ich mich zu glauben dass das das Wort Gottes ist. Wenn ich mich weigere, dann habe ich auch einen Grund. Was ist der Grund? Vers 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern. So, die Juden haben gesagt, das reicht nicht. Du musst uns ein Zeichen geben. Und die Auferstehung war nicht genug. Sie wollten Manna vom Himmel, oder sie wollten irgendein anderes Zeichen, wie sie das haben wollten. Die Juden wollen ein Zeichen vom Himmel oder fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Die Griechen sagen philosophisch, das passt nicht unsere Gedankenmuster. Das ist zu einfach, das ist zu primitiv. Die Griechen wollten was Philosophisches. Sie wollten ihre philosophische Weisheit. Die verlangen Weisheit. Aber Paulus sagt, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und das ist bis heute genau der Fall. Dass Menschen, die sich weigern zu glauben, sie sagen, das ist ein Ärgernis für die Juden. Nein, das ist nicht unser Messias. Oder die Heiden, die Nichtjuden, die sagen, das ist ein Blödsinn. Wer glaubt an sowas heute? Tatsache ist, es ist kein Blödsinn, es ist Geschichte. Jesus starb am Kreuz. Er ist auferstanden. Er ist der zweite Sohn Gottes. Und wenn du daran glaubst, bist du errettet. Und Paulus sagt, eben den Juden Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ich finde das so schön. Ich lese einfach weiter. Siehe doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Was tut Gott? Gott verkündigt durch sein Wort seine Gnade in Jesus. Und jeder, der daran glaubt, die sind die Berufenen. Alle sind berufen, aber die glauben, sind diejenigen, die davon profitieren. Und genau das ist, was wir hier stehen. Es gibt einen Vergleich. Wer glaubt und wer sich weigert zu glauben. Und es gibt hier in dieser Stelle eine Sache, die wir kurz anschauen wollen, und zwar diese kurze Aussage am Ende von Vers 8, wo es steht, wozu sie auch bestimmt sind. Es gibt eine Möglichkeit, dass man sich hier, dass man das falsch verstehen könnte, eigentlich weil man von einem falschen Ausgangspunkt beginnt. Wenn man zum Beispiel der Meinung ist, aus einer theologischen, systematischen Hintergrund, dass Gott Menschen eigentlich dazu bestimmt hat, ungläubig zu sein, dann würde man in diese Stelle hier hineinlesen, dass Gott diese Menschen dazu bestimmt hat, sich zu weigern, zu glauben. Dass dieses Weigern zum Glauben eine Auswirkung ist der Bestimmung Gottes. Aber das ist eigentlich eine falsche Auslegung, ein falsches Verständnis dieser Stelle, weil die ganze Stelle redet von wer glaubt und wer sich weigert zu glauben. Und es steht nicht hier, dass Gott sie dazu bestimmt hat. Und die grammatische Konstrukt in dieser Stelle macht es eindeutig, das, was Menschen dazu bestimmt, einen Anstoß zu nehmen, ist, dass sie sich weigern zu glauben. Jeder, der sich weigert, das Wort Gottes zu glauben, hat nur eine Möglichkeit. Und das ist, dass sie Anstoß nehmen am Wort Gottes. Dass sie das Wort ablehnen. Warum? Weil sie nicht bereit sind, daran zu glauben. Sie lehnen das Wort ab. Der Unterschied ist nicht, Gott hat sie dazu gezwungen, das zu weigern. Der Unterschied ist, sie haben sich geweigert, das lebendige, wirkungsvolle, mächtige Wort Gottes zu glauben. Sie widerstehen das Wort Gottes. Und wie Stephanus zu dem Hohen Rat gesagt hat, als er vor den Hohen Rat gepredigt hat und diese Juden gesagt hat, warum widersteht ihr ständig den Heiligen Geist? Der Mensch ist in der Lage, das Wort zu hören und in seinem Herzen zu sagen, nein, das will ich nicht. Das mag ich nicht. Das will ich nicht annehmen. Ich weigere mich zu glauben. Es ist nicht Gott, der diesen Mensch, den Mensch jetzt sagt, okay, du kannst ja nicht mal glauben. Nein, das Wort ist mächtig. Das Wort ist stark und es überführt unsere Herzen und es zieht uns zu Gott. Und wenn das Wort uns zieht, dann müssen wir darauf hören. Wer weiß, wie oft Gott uns durch sein Wort ansprechen wird. Und wenn du von Gott angesprochen wirst durch das Wort, und vielleicht bist du heute jemand, du hörst zu und du weißt, du hast zwar ein Kopfkenntnis von Jesus, aber kein Herzbeziehung mit Jesus. Gott spricht dich an und sagt, hör auf zu weigern, hör auf halbe Dinge zu tun. Gib dein Herz Jesus und Jesus allein und hör auf mit den Ausreden. Hör auf mit den bekannten Ausreden, die sagen, es gibt zu viele Heuchler in der Gemeinde. Es gibt keine perfekten Menschen in einer Gemeinde oder in einer Kirche. Gott will uns alle verändern. Eine Gemeinde, die biblisch ist, will auch nicht heuchlerisch sein. Hör auf mit allen diesen Ausreden und gib dein Herz Jesus und Jesus alleine. Glaube an Jesus und an Jesus allein für Jesus, für deine Errettung. Vergiss nicht, in der ersten Jahrhundert gab es keinen Stephansdom, es gab keine Rom mit dem Vatikan, es gab keinen Papst, es gab keine all diese äußerlichen Dinge, das gab's nicht. Und was Petrus hier predigt, ist nicht ein Katholizismus, das er predigt. Er predigt Jesus. Es dreht sich um Jesus. Die menschliche Tradition und Erfindungen, die danach gekommen sind, die machen Jesus, die verbergen, wer Jesus ist. Wir sollen zurück zu Jesus gehen. Zurück zu Jesus allein. Er ist alles, was wir brauchen. Er ist der kostbare Eckstein. Er allein. So, kennst du Jesus? Würden wir in der Gemeinde, sage ich mal, hineingehen und du sagst, ja, ich kenne Jesus. Und dann gehen wir von einem Zimmer zum nächsten in diesem lebendigen Haus, das Gott baut. Und dann gelangen wir an deinem Zimmer. Und du kennst Jesus. Du weißt, dass nur er dich erretten wird. Was hat er in deinem Haus, in deinem Zimmer auch dann getan? Vielleicht zu Hause nach 8 Wochen Quarantäne oder Social Distancing. Ist dein Haus nicht so aufgeräumt wie vorher? Vielleicht ist es picobello jetzt und war vorher nie aufgeräumt. Keine Ahnung. Was tut Gott in deinem geistlichen Leben aber? In dieser Zeit hast du auch hier zusammengeräumt oder hast du Dinge laufen lassen? Hast du dich vom Feind angreifen lassen? Gott will, dass wir im Glauben zu Jesus wirklich zurückkehren und da stehen und stark sein in ihm. Und das in ihm. Und das ist unser letzter Punkt heute. Gott wirkt in uns. Gott baut sein Haus. Gott ruft allen Menschen dazu auf, dass wir an Jesus glauben durch sein Wort. Und drittens, Gott will seine Gemeinde verwenden, um ihn zu verherrlichen. Das, was er baut, hat einen Ziel und einen Zweck. Und das sind Verse 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ihr redet hier von die Gemeinde. Allgemein. Ja, in der Vergangenheit Israel das auserwählte Volk. Aber jetzt, was ist das auserwählte Volk oder was ist das Werkzeug, wozu Gott wirkt, um Menschen zu ihm zu führen? Es ist nicht mehr Israel, es ist jetzt die Gemeinde. Die Zeit kommt, wo die Gemeinde zum Herrn zurückgeht und dann diese 70. Woche von Daniel dann stattfinden wird, wo Gott noch einmal durch Israel wirken wird, um seine Prophezeiungen zu erfüllen. Aber jetzt, in dieser Zeit, wo wir uns jetzt befinden, das auserwählte Volk oder das Werkzeug Gottes, das Gott verwendet, ist die Gemeinde. Jeder, der an Gott glaubt, gehört zur Gemeinde. Und wir als Gemeinde sind ein königliches Priestertum. Deswegen glauben wir an dieses Priestertum der Gläubigen. Du brauchst keinen Priester. Du musst nicht beichten gehen zu irgendeinem Priester, der irgendwelche Gewand angezogen hat, als ob er eine Weiterführung wäre vom alten testamentlichen Priestertum, die ihre priesterliche Gewand hatten und diese Funktion der Vermittlung zwischen Gott und Menschen hatte. Nein, Paulus lehrt es ganz klar und deutlich. Jesus ist unser Mittler. Wir gehen direkt zu Gott durch Jesus. Und schon gar nicht durch irgendwelche Heiligen oder durch irgendwelche Menschen. Wir gehen durch Jesus zum Vater. Er ist unser hoher Priester, Hebräer Kapitel 4. Und wir sind ein königliches Priestertum. Wir können direkt zu ihm als Priester selbst hingehen. Wir sind ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Also wie schaut unser Zimmer aus in der Gemeinde? Gehen wir in unserem Zimmer ein und es ist düster und finster und da spielt im Hintergrund irgendwelche heimliche Musik und man sagt, oh, da will ich raus, weiß nicht, was hier los ist. Es ist möglich, dass ein Christ so ein Leben führt, dass es so weltlich ist, dass, obwohl er zwar Jesus kennt, es ist schwer zu unterscheiden. Es ist nur ein bisschen Licht im Zimmer. Oder gehen wir in deinem Zimmer hinein und das Licht strahlt. Und man merkt, hier in dieser Ecke wurde schon zusammengekehrt und das schaut wunderbar aus. Aber in der Ecke da, okay, da gibt's noch Arbeit zu tun, aber es wird schon was. Und jemand, der jetzt, sage ich mal, 40 Jahre lang Christ ist und du gehst in diesem Zimmer hinein und es riecht wunderschön wie Blumen und voller Liebe und Geduld und voller Dankbarkeit und voller Vertrauen und voller Zufriedenheit, weil 40 Jahre lang mit dem Herrn gelebt wurde. Und wenn der Herr uns eine Gesundheitsherausforderung gibt oder wenn der Herr uns irgendeine finanzielle Herausforderung gibt, die erste Reaktion in diesem Zimmer ist, es duftet nach Treue, es duftet nach Freude, es duftet nach Vertrauen und es duftet nach diesem Verlangen, Gott die Ehre zu geben. Warum ist es, dass Menschen jahrelang Jesus kennen und gerade in ihrem hohen Alter, statt dass es duftet von Liebe und von Verständnis und von Geduld und Gnade, dass wenn Herausforderungen kommen, duftet es sofort nach dem Tod, nach Bitterkeit, nach Verzweiflung. Die Frage, die man da stellen muss, ist, woran hat Gott in deinem Leben gearbeitet jetzt 40 Jahre lang, 30 Jahre lang, 10 Jahre lang, 20 Jahre lang, ein Jahr lang? Was hast du zugelassen, dass er in deinem Leben baut? Oder bist du einfach froh, dass du nicht in der Hölle kommst? Das ist nicht, was Gott und was das Evangelium tut. Das Evangelium verändert unser Leben hier. Ja, wir kommen nicht in der Hölle. Eindeutig, preis dem Herrn. Aber da hört es nicht auf. Er will dein Leben verändern. Er will, dass wir eben verkündigen die Tugenden unseres Herrn Jesus, der uns aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Unser Leben darf strahlen wie Licht, darf duften wie eine Blume. Es darf zeigen wie ein aufgeräumtes und geordnetes und schönes Zimmer sozusagen ausschaut. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Petrus wird jetzt in den nächsten Verse und Kapiteln ins Detail gehen, wie dieses geordnete, wie dieses geräumte Zimmer ausschauen darf als Christ. Er gibt uns konkrete Hinweise und Lehre. Aber er will damit anfangen, dass wir verstehen, wer wir sind. Es ist nicht ein aufgeräumtes Zimmer, das uns gut macht vor Gott. Es ist der kostbare Eckstein, womit wir verbunden sind, das uns eben kostbar macht und angenommen macht vor Gott. Jesus ist im Zentrum. Und da wir aus dem Finsternis berufen worden sind und in das Licht hineingekommen sind, wollen wir seine Tugenden zeigen. Gott will durch uns als Gemeinde wirken, als seine lebendige Steine. Aber auch die Bibel ist sehr ehrlich und offen. Und wenn wir das letzte Buch der Bibel lesen, da sehen wir, dass die Gemeinde auch seine Schwächen hat. Es gab diese verschiedene Gemeinden in Offenbarung 1 bis 3 und wir sehen hier diese Sendschreiben. wo Jesus seine Gemeinde anspricht. Und einer dieser Gemeinden sagte, hey du, liebe Gemeinde, ich stehe draußen, ich klopfe an die Tür und ich möchte hinein. Darf ich in meine eigene Gemeinde hinein? Die Gemeinde ist nicht vollkommen, weil die Gemeinde mit unvollkommenen Menschen bestückt ist. Aber unser Ziel ist, jeder einzelne von uns, dass wir zulassen, dass Gott in unserem Leben wirkt und uns verändert. Dass wir, wie in Vers 2 von Kapitel 2 gelesen haben, dass das unverfälschte Milch des Wortes in uns wirkt, uns ernährt, damit wir heranwachsen, damit wir nicht Babychristen bleiben. Dass wir mit 30, mit 40, mit 20 Jahre Beziehung mit Jesus verändert werden. Wir könnten es vielleicht so sagen, dass jemand in unserem geistlichen Zimmer hineingeht, im geistlichen Haus Gottes, und betrachtet, was da drin ist und sieht, da sehe ich die Frucht des Geistes. Die Wände sind bemalt mit Liebe und Freude, mit eben Selbstbeherrschung, mit all diese wunderbaren Eigenschaften Gottes, die er in unserem Zimmer, in unserem Leben bewirkt hat. Und dass man dann das Zimmer verlässt und sagt, Gott ist ein wunderbarer Baumeister. Gott ist ein wunderbarer Bauherr, was er in einem Leben tun kann. Und liebe Geschwister, gerade in Zeiten der Anfechtung, gerade in Zeiten des Leidens, sieht man, was in unserem Teebeutel drin ist. Jeder kann Freude haben, wenn alles gut und glatt läuft. Das kann jeder Ungläubige. Aber was kommt aus unser Herz heraus, wenn es schief geht? Wenn wir Enttäuschung erleben. Petrus weiß, wie das ist. Als es für ihn schief gegangen ist bei der Verhaftung Jesu, führte es dazu, dass er seinem Herrn dreimal mit Fluchwörtern sogar verleugnet hat. Aber jetzt hat er erkannt, jetzt verkündigt er, Jesus ist der Eckstein. Und er wurde auferweckt und erlebt. Alles dreht sich um ihn. Gott baut uns. Wir sind seine Gemeinde. So, liebe Geschwister, wir wollen damit heute abschließen. Wir wissen, dass Gott mit dieser Welt nicht fertig ist und er ist auch mit uns nicht fertig. Er will dein Leben und mein Leben verändern und uns als Haus zusammenbauen. Einzelne Zimmer in einem wunderbaren Haus. Lass zu, dass Gott dich verändert. Es ist ein Vorrecht, vom Wort Gottes verändert zu werden und ein neues Leben. Gottes Plan für diese Welt ist gut und es ist immer gut. Es kann sein, dass unsere Gesellschaft in dieser Situation so ist wie in Jesaja, dass die große Mehrheit der Gesellschaft abgelehnt hat, das Wort Gottes zu glauben. Aber trotzdem gibt es einen Überrest. Und obwohl das Wort Gottes verkündigt wird und oft abgelehnt wird, weil die Menschen weigern, sich zu glauben, dürfen wir nicht entmutigt sein, weil die Tatsache ist, es gibt einen Überrest. Es gibt einzelne Menschen, die bereit sind, trotz der Masse, die Gott ablehnt, die das Wort ablehnt, im Glauben, es gibt einzelne Menschen, die bereit sind, im Glauben das Wort anzunehmen und zu glauben und zu diesem kostbaren Eckstein hinzukommen. So lass uns nicht entmutigt sein. Und wenn du heute Jesus noch nicht kennst, folge nicht die Masse. Folge nicht die Griechen und die Juden, die ihren Zeichen und ihre Weisheit bevorzugen über das Wort Gottes. Folge Jesus. Nimm Jesus an. Und wenn du Jesus kennst, lass zu, dass er dein Zimmer umgestaltet, entrumpelt und neu gestaltet, damit du ein Zimmer hast, das ihm zu Ehre ist. Im Haus Gottes. Ein wunderbares Beispiel seiner Gnade.